Sie hören den Kurier.
Nach dem Abzug der US-Armee haben die Taliban in atemberaubender Geschwindigkeit Afghanistan überrollt und die Hauptstadt Kabul eingenommen. Während der Westen seine Leute ausfliegt, bleibt die afghanische Bevölkerung in Angst und mit wenig Hoffnung zurück. Doch was genau erwartet das Land jetzt unter der Herrschaft der Taliban? Wird Afghanistan erneut zum Rückzugsort für Terroristen und kommt eine neue Flüchtlingswelle auf Europa zu? Fragen, die ich gleich mit dem Sicherheitsexperten Walter Feichtinger vom Center for Strategic Analysis besprechen werde. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Bilder und Videos, die uns aus der afghanischen Hauptstadt Kabul erreichen, sind dramatisch. Es herrscht Panik in der ganzen Stadt. Tausende Menschen versuchen, in Autos zu flüchten, ohne eigentlich zu wissen, wohin. Viele Afghanen sind auch zum Flughafen gekommen und wollen in eine der Maschinen, die die Stadt verlassen. Darunter auch Flieger der US-Luftwaffe, die ihre Landsleute ausfliegen. Festgehalten auf Videos, die in sozialen Netzwerken Entsetzen auslösen. Drinnen sitzen die Amerikaner, draußen klammern sich verzweifelt Menschen hinter Flugzeugturbinen fest. Wenig später werden sie in den Tod stürzen. Zahlreiche Experten vergleichen die Flucht der Amerikaner aus Kabul bereits jetzt mit jenem aus dem vietnamesischen Saigon. Es ist kein Ruhmesblatt für die US-Regierung und allen voran für Präsident Joe Biden. Noch vor wenigen Wochen hat Joe Biden den Rückzug der US-Streitkräfte angekündigt und versichert, dass die afghanische Armee in der Lage sei, die Taliban in Schach zu halten. Seitdem haben die Taliban Stadt um Stadt erobert, oft kampflos. Hunderttausende sind bereits innerhalb des Landes auf der Flucht. Der Start mehrerer Flugzeuge verzögerte sich heute, weil die Rollbahn geräumt werden musste. US-Soldaten feuerten vereinzelt Warnschüsse ab. Die Taliban haben mittlerweile die Polizeistationen übernommen und Straßensperren in Kabul errichtet. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani ist unterdessen mit 4 Autos und einem Hubschrauber voller Geld aus dem Land geflohen. Dabei dürfte nicht alles hineingepasst haben, ein Teil des Geldes blieb auf der Rollbahn liegen. Die Taliban selbst geben sich aktuell sehr milde. Man wolle mit allen Beteiligten Frieden, schütze afghanische Persönlichkeiten und diplomatische Vertretungen und suche den Dialog mit der Staatengemeinschaft. Zivilisten werde kein Schaden zugefügt, hat ein Taliban-Sprecher versichert. Auch die Rechte der Frauen werden geachtet, sagt er. Die Realität in den bereits eroberten Gebieten ist allerdings eine andere. Hier gilt wieder die Scharia und Mädchenschulen wurden geschlossen. Die internationale Staatengemeinschaft jedenfalls zeigt sich sehr besorgt, auch weil führende Taliban enge Beziehungen zur Terrororganisation Al-Qaida unterhalten oder teilweise sogar Gründungsmitglieder sind. Zur Lage in Afghanistan begrüße ich jetzt den Ex-Brigadier und Sicherheitsexperten Walter Feichtinger. Herr Feichtinger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Bitte sehr gerne.
Herr Feichtinger, US-Präsident Joe Biden hat noch vor wenigen Wochen gesagt, die Taliban hätten keine Chance, das Land so schnell zu erobern, weil es 300.000 Soldaten der afghanischen Armee gibt, die bestens ausgestattet sind und trainiert sind. Aber wie konnte er so irren?
Die Frage stellen sich natürlich alle derzeit. War es wirklich ein Irrtum oder war es hier eine gezielte Fehlinformation oder eine Botschaft, die einfach gesendet wurde? Weil natürlich, rein nominell ist diese Armee vorhanden mit 180.000 bis 300.000 Mann. Das ist schon klar. Die Frage ist, was kann sie tatsächlich? Und wie wir jetzt in den letzten Tagen und Stunden gesehen haben, war sie nicht entweder in der Lage oder nicht willens, hier entsprechenden Widerstand gegen die Taliban aufzubauen und sich zu widersetzen. Damit ist es schon eigentlich irgendwie verdächtig auch, dass man sagt, ihre Stärke wurde falsch eingeschätzt, weil wir wissen in den letzten Jahren, dass sie sich immer wieder doch mit den Taliban eigentlich bekämpft haben, dass sie zum Teil auch erfolgreich waren, dass sie auch eine sehr starke Spezialtruppe aufgestellt haben, die immer wieder als Feuerwehr zum Einsatz gekommen ist. Nur unterm Strich ist es jetzt so, dass sie de facto keinen wirklichen ernsthaften Widerstand geboten haben. Und dafür wird es nicht nur eine militärische Erklärung geben, sondern auch eine politische.
Aber hat Sie die rasche Machtübernahme der Taliban überrascht, dass das jetzt so wirklich Schlag auf Schlag gegangen ist?
Das hat mich insofern überrascht, weil wir doch alle darauf eingestellt waren, dass es hier einen militärischen Widerstand geben wird. Wenn nicht in allen Landesteilen, so doch an bestimmten Stellen, zumindest um die Hauptstadt Kabul herum. Also je näher an Kabul heran, desto mehr Verteidigung war eigentlich die allgemeine Erwartungshaltung. Und dass man hier so übers Land hinweg dann innerhalb von wenigen Tagen sich ergibt und de facto dem Feind das alles überlässt, das war doch sehr, sehr überraschend.
Uns erreichen jetzt auch Bilder von Kabul direkt. Da spielen sich am Flughafen wirklich wilde Szenen ab. Menschen wollen ohne Pass und Ticket in den Flieger steigen, laufen auf der Rollbahn Flugzeugen nach. Es gibt bereits mehrere Tote. Hätte man das nicht irgendwie verhindern können oder ist das einfach jetzt in der Situation so?
Das war sicher nicht so beabsichtigt und geplant und auch bei den Hintergrundgesprächen der USA mit den Taliban war das sicher ein wesentliches Thema, dass die USA hier einigermaßen ohne großen Gesichtsverlust zumindest aus dem Land heraus können oder ihre Botschaft noch weiter betreiben können. Das hat sich jetzt total umgedreht und daher kommt es zu diesen unglaublichen Szenen und die Leute können einem wirklich nur leid tun. Die hoffen und die zittern um ihr nacktes Überleben und die Chancen sind sehr, sehr gering, weil die Transportkapazitäten aus dem Land hinaus, die sind ja minimal mittlerweile. Und vielleicht noch etwas dazu, dass überhaupt noch Flieger fliegen dürfen, das ist ja eine Goodwill-Aktion der Taliban, weil man braucht nur einmal auf einen Flieger schießen, auch wenn er am Boden steht, und das Ganze hört sich auf.
Was interessant ist, ist ja bei den Taliban, dass sie am Anfang immer sehr viele Zugeständnisse machen und dann dieser radikale Wechsel, dass sie dann einfach Zusagen auch überhaupt nicht mehr einhalten. Wie sind denn die Taliban organisiert und auch wie viele Kämpfer haben die Taliban?
Die Zahlenangaben bei den Taliban, die schwanken zwischen 40.000 und 80.000, wobei wir gesehen haben, das ist ja gar nicht so maßgeblich. Und zu diesen Verhandlungen mit den Taliban, hier kann man eigentlich nur sagen, dass der Westen generell hier oft sehr naiv ist, weil Verhandlungen sind oft ein Mittel zum Zweck, um Zeit zu gewinnen, nicht um Zusagen einzuhalten. Und ich habe das Gefühl, hier im Gespräch mit den Taliban ist es genauso gelaufen. Ja, die können ja alles zusagen. Und wenn sie dann nicht wollen, dann machen sie es nicht. Aber sie haben Zeit gewonnen und sie haben damit das Überraschungsmoment gewonnen. Daher glaube ich, dass das hier ein ziemlich klares Spiel der Taliban war, eine strategische gute Leistung. Wenn man so will, sie haben den Westen übertölpelt.
Und dann eben noch meine Nachfrage, wie sind die Taliban organisiert? Ist das eine sehr straffe Führung, top-down, oder gibt es da mehrere Taliban-Gruppen, die sozusagen miteinander Afghanistan beherrschen wollen?
Wir dürfen uns auch keine falschen Vorstellungen machen von der Struktur der Taliban. Also momentan schaut es daraus aus, als ob das eine große, schlagkräftige Armee wäre. Das ist es ganz sicher nicht. Das sind viele Gruppierungen mit unterschiedlichen Interessen zum Teil auch, die sich jetzt gerade gefunden haben, weil sie ein großes Ziel haben, den Westen rausdrängen, die USA auch zu blamieren und hinauszudrängen. Und daher auch meine Erwartung in weiterer Folge, nachdem es keine so starke Zentralstruktur gibt, dass es hier auch Rivalitäten untereinander geben wird. Das werden aber erst die nächsten Wochen und Monate weisen, weil wir wissen ja jetzt schon in den einzelnen Gebieten, Provinzhauptstädten, dass sie sich äußerst unterschiedlich verhalten. Die einen barbarisch, die anderen sehr freundlich fast gegenüber der Zivilbevölkerung. Das heißt, hier können wir nicht glauben, dass das eine starke homogene Struktur hat, sondern hier gibt es viele verschiedene Gruppierungen. Wie stark sie zusammenhalten, wird man in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
In Europa wächst jetzt auch die Sorge, dass Afghanistan wieder ein Terrorstaat wird, aus dem der Terror dann wieder wachsen kann. Wird Afghanistan jetzt in der Zukunft wieder den Terror sehen?
Das kann man heute auch noch nicht so klar sagen, weil bisher war es ja so, dass die Taliban keine Exporteure von Gewalt und von islamistischen Terroristen waren. Ja, das war ja umgekehrt. Die Al-Qaida konnte unter den Taliban hier sich einnisten und dann die Aktivitäten außerhalb des Landes machen. Und die Taliban sind ja auch deswegen gestürzt worden, weil sie das zugelassen haben. Und heute kann man eher davon ausgehen, dass die Taliban kein Interesse haben, dass sie hier wieder so islamistische Zellen bilden, die Terror im Ausland verüben, weil sie genau wissen, dass das weder die USA dulden, weder Russland duldet, noch China dulden wird. Daher werden sie sehr danach trachten, dass das nicht passiert. Ob sie das allerdings schaffen und können gegen die Zellen des IS und Al-Qaida, die es im Lande bereits gibt, das ist für mich fraglich.
Sie sprechen den IS und Al-Qaida ja schon an. Der IS, der islamische Staat, der sich ja selbst ausgerufen hat, ist ja da auch schon, hat auch schon ganz schön viele Gebiete zwischenzeitlich erobert gehabt. Die sind ja auch kein zu unterschätzender Machtfaktor. Ebenso die Al-Qaida. Natürlich, das heißt, diese drei Gruppen stehen eigentlich in einem Konkurrenzverhältnis zueinander. Kann man das so sagen?
Vom Grundsätzlichen kann man das sicher so sagen. Weil sonst hätten sie sich ja gar nicht einnisten müssen oder nicht jetzt noch weiter aktiv sein. Mhm. Das heißt, es ist schon eine Frage, wie sich die drei Gruppierungen unter Anführungszeichen arrangieren oder ob man wirklich auch in Konkurrenz ist und damit sich sogar vielleicht gegenseitig bekämpft oder um den Einfluss in bestimmten Gebieten kämpft. Es ist ja auch nicht anzunehmen, dass die Taliban wirklich dieses riesige Land, das so in sich zerfurcht ist, kontrollieren können. Mhm. Sie haben jetzt einmal alles überrennen können und man glaubt, sie sind wahnsinnig stark, weil es keinen Widerstand, keine Widerwehr gegeben hat. Aber wenn sich das Ganze mal gelegt hat und sie tatsächlich das ganze Land kontrollieren müssen und für die gesamte Gesellschaft und das politische System zuständig sind, dann wird man sehen, wie stark sie wirklich sind und ob es nicht da bereits Räume gibt, die sie nicht kontrollieren können. Und das wären wieder die idealen Safe Havens, wie das so heißt, sichere Häfen für eben terroristische Organisationen wie Al-Qaida oder Islamischer Staat.
Mhm. Gehen Sie davon aus, dass also die Anschläge in Europa in den nächsten Jahren wieder zunehmen könnten, aufgrund einfach dieses instabilen Landes?
Aus der heutigen Situation kann ich das nicht ableiten. Ich sehe hier keine Indizien dafür, dass man hier in Kürze hier eben diesen Terrorexport wieder Richtung Europa hat. Das heißt nicht, dass es keine Terroranschläge geben kann, aber das sind ja auch schon Zellen, die in Europa sind oder das sind Leute, die sich auch innerhalb weniger Wochen radikalisieren und Terroranschläge verüben. Aber den unmittelbaren Zusammenhang mit der Entwicklung in Afghanistan und allfälligen Terroranschlägen in Europa sehe ich auf absehbare Zeit nicht.
Mhm. Noch ein weiter besorgniserregender Punkt ist ja, dass die USA die Armee von Afghanistan relativ hoch gerüstet hat. Das sind hochtechnisierte Waffen in Afghanistan. Die bleiben jetzt da wahrscheinlich in Afghanistan, weil er die USA abzieht. Was passiert mit all diesen Waffen?
Das ist wirklich sehr besorgniserregend, weil wir können davon ausgehen, dass die in die Hände der Taliban fallen. Und auch wenn sie selber auf den Waffen noch nicht ausgebildet wurden, es gibt afghanische Soldaten, die jetzt zu ihnen übergelaufen sind oder die einfach brutal erpresst werden, ihnen diese Waffensysteme beizubringen. Was wir daher erwarten können, ist eine unglaublich stark bewaffnete, eigentlich moderne Taliban-Kampffähigkeit, weil sie eben diese Waffensysteme haben. Wie sie sie einsetzen, das wird man wieder sehen. Aber sie werden sicher einmal ziemlich stark resistent sein gegen militärische Interventionen von außen, weil sie jetzt über diese Systeme verfügen.
Mhm. Die Taliban haben sich ja in der Vergangenheit immer auch über die Drogenexporte auch nach Europa finanziert. Wird es jetzt dazu kommen, dass in Europa wieder mehr Drogen aus Afghanistan kommen, vor allem das Heroin?
Das Taliban-System muss sich in Zukunft finanzieren und es muss sich viel stärker finanzieren, als es das bisher getan hat, weil bisher mussten sie ihre Kämpfer und die Angehörigen irgendwie finanzieren, aber jetzt sind sie plötzlich für den Staat zuständig und es ist sehr fraglich, ob hier noch viel Geld in das Land hineinfließt, wenn sie eben die Macht übernommen haben. Mhm. Das heißt, sie werden gar nicht anders können, als Drogengelder möglichst massiv einzuheben, Steuern einzuheben, Drogengelder irgendwie zu lukrieren, damit sie einigermaßen den Anschein eines Staates und seine Finanzierbarkeit darstellen können.
Sind die Taliban nicht dennoch auch abhängig von Hilfslieferungen aus dem Ausland? Denn es gibt jetzt wieder eine Dürreperiode in Afghanistan, die Menschen hungern. Können die Taliban sozusagen Afghanistan führen ohne westliche Hilfe?
Na, die Frage ist, wer diese Hilfe leistet. Also westliche Hilfe wird sicher unverzichtbar sein, wobei ich davon ausgehe, dass die primär in den humanitären Bereich hineingeht. Also Hilfslieferungen selbstverständlich, aber auch Flüchtlingsversorgung in Afghanistan oder in den afghanischen Nachbarstaaten wird sicher etwas sein, wo sich der Westen nicht verwehren kann. Mhm. Ansonsten werden die Taliban vermutlich schauen, was sie von Russland und von China bekommen können. Weil mit denen haben sie ja schon quasi diplomatische Beziehungen eingerichtet. Es gab ja schon Gespräche in den letzten Monaten. Und die große Hoffnung der Taliban ist wahrscheinlich auf die Duldung oder Anerkennung durch diese beiden großen Nachbarn, wo sie sich sicher auch Hilfe erwarten. Mhm. Und es ist ja nicht so abwegig, weil ja China gerade in Pakistan, beim Nachbarstaat, sehr, sehr viel investiert hat in diesen Highway hinunter in den Hafen von Quetta. Mhm. Und da passt Afghanistan irgendwie dazu. Das heißt, die Investitionsbereitschaft von chinesischer Seite kann ich mir vorstellen, dass enorm steigt, sofern keine Gefahr für China entsteht.
Also das sind humanitäre Rechte auch den Chinesen eher egal. Die Mittelmeerstaaten Griechenland, Italien, Spanien, Malta und Zypern haben jetzt gemeinsam ausgesendet, dass sie sehr große Sorgen haben wegen einer neuen Flüchtlingswelle. Aber steht die jetzt schon unmittelbar bevor?
Ich sehe keine unmittelbare Flüchtlingswelle aus Afghanistan selbst, weil es ja Zeit erfordert, um von Afghanistan überhaupt in diese Länder zu kommen. Punkt eins. Punkt zwei, es gibt ja Staaten dazwischen, die ihre Grenzkontrollen sehr wohl noch wahrnehmen. Das ist der Iran und die Türkei. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass alle Flüchtlinge sich jetzt aufpacken und nach Europa wollen. Wir wissen aus vielen Erfahrungen mit anderen Konflikten, dass die Leute ihr Überleben sicherstellen wollen. Das heißt, sie weichen so weit aus, wie es unbedingt nötig ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele einfach einmal daheim ausharren jetzt und schauen, wie entwickelt sich das denn unter der neuen Taliban-Herrschaft. Und man kann sich hier irgendwie so Kreise vorstellen, die sich immer weiter ausdehnen. Je schlechter die Lage, umso weiter gehen die Leute. Wenn sie keine Chance mehr sehen, zurückzukommen, dann müssen sie natürlich überlegen, ob sie dort bleiben, wo sie jetzt sind, sei es Tadschikistan, sei es der Iran oder auch die Türkei oder Pakistan, oder ob einige von denen noch weitergehen. Aber eins zu eins, dass jetzt eine Flüchtlingswelle von allen Afghanen, die aus dem Land hinausdrängen, Richtung Europa kommt, das erwarte ich nicht.
Mhm. Gestern hat ein Taliban-Sprecher auch verkündet, dass die Rechte von Frauen respektiert werden. Ihnen wird weiter Zugang zu Bildung und zur Arbeit gewährt, aber stimmt das?
Ja, ich glaube, da war noch ein wichtiger Zusatz. Sofern es der Scharia entspricht. Und das interpretieren die Taliban und das verheißt nichts Gutes. Das heißt, ich halte eigentlich auf diese Aussagen vorerst einmal gar nichts. Das ist eine Tablette, eine Beruhigungstablette, würde ich einmal sagen, für die internationale Gemeinschaft, damit man hier nicht allzu sehr aufgescheucht wird. Aber inhaltlich erwarte ich mir eigentlich sehr wenig. Und ich verweise noch einmal, was haben Sie möglicherweise mit den USA ausgemacht und wie schaut die Lage heute aus? Also Versprechungen und Ankündigungen sind für mich Teil eines Spiels, aber ich nehme sie nicht ernst.
Mhm. Wie gefährdet sind jetzt auch Frauen, die unter der moderaten Führung ja in Ämter gekommen sind oder zum Beispiel auch auf Universitäten gegangen sind?
Das ist sicher eine äußerst prekäre Situation und es ist eigentlich entsetzlich, sich das vorzustellen, weil in den letzten 20 Jahren ja doch eine starke Modernisierung eingetreten ist, gerade die Frauenrechte. Es gibt viel mehr Studenten. Wir haben heute einen Bevölkerungsanteil fast von 50% von Leuten, die unter 20 sind. Das heißt, sie sind genau in dieser Zeit, seit 2001 eigentlich, aufgewachsen und vielfach mit dem Westen in Kontakt gekommen, ja, vom Handy beginnend über Umgangsformen und Vorstellungen. Und das ist jetzt natürlich ganz ein abrupter Wechsel. Und hier sehe ich aber auch ein bisschen eine Zukunftshoffnung für Afghanistan. Weil das, was in den 20 Jahren jetzt hier so an Wertesamen auch gelegt wurde, das kann nicht alles verloren sein. Einiges geht davon aus. Und wie leicht es dann die Taliban haben, ihr unterdrückerisches Regime wieder zu etablieren, das werden wir sehen. Aber ich glaube nicht, dass wir noch die Verhältnisse von 1994 haben, wo sie erstmals die Macht an sich gerissen haben.
Mhm. Herr Feichtinger, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, sehr gerne.
Österreichs Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP wollte bis zuletzt weiter nach Afghanistan abschieben. Er will jetzt beim Sonderrat der EU-Innenminister an diesem Mittwoch Abschiebezentren rund um Afghanistan vorschlagen. Zitat, wenn Abschiebungen aufgrund der Grenzen, die uns die Europäische Menschenrechtskonvention setzt, nicht mehr möglich sind, müssen Alternativen angedacht werden. Kritik an dem Vorstoß kam prompt aus Italien. Die österreichische Position ist zu verurteilen, hat Federica Dieni, Abgeordnete der Fünf-Sterne-Bewegung, im Interview mit Radio 24 am Montag gesagt. Die EU wird sich aber so oder so mit der Situation in Afghanistan auseinandersetzen müssen, ob sie will oder nicht. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Morgen meldet sich wieder meine Kollegin Caroline Bartosch. Bis dahin alles Gute, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.